Guten Abend, ihr von Gott geliebten Geschwister. Ich schicke etwas voraus, das euch vielleicht in manchen beruhigen wird. Ich habe es heute geschafft, meine Bibel mit meinen Notizen zu Hause liegen zu lassen. Entweder das ist altersbedingt oder durch Holger bedingt, dass er mich so aus der Bahn geworfen hat. Aber Steffi hat mich aus der Verlegenheit gebracht. Ich überlege jetzt, das Thema ist Jericho. Wenn unser Leben sich im Kreis dreht. Wir haben das Bild vor uns, als wir mit der Posaune um die Stadt gezogen sind. Da bin ich schon gespannt, wie du es auslegen wirst. Wir wollen beten. Du großer Gott und Vater, du treuer Vater, wir danken dir, dass du uns auch heute wieder die Gelegenheit schenkst, auf dein Wort zu hören, dass wir auch heute wieder jemand in unserer Mitte haben, den du bereit gemacht hast und befähigt hast, dein Wort auszuteilen. Hab du Dank und vergelte du reichlich diese Mühen der vielen, die von weit anreisen, sich vorbereiten und uns den Dienst tun. Wir können dir nur danken dafür, der große Gott. Hab Dank, dass wir in diese Gemeinde gehen dürfen, wo dein Wort klar verkündigt wird. Hab Dank für die Gemeinschaft, die du schenkst, untereinander, vor allen Dingen aber mit dir, gemeinsam mit dir. Vater, wir danken dir, dass wir jetzt Abstand nehmen dürfen von den Gedanken, die uns heute bewegt haben, die versuchen, uns abzulenken. Schenke uns die Konzentration, dass wir auf dein Wort hören, es aufnehmen und uns dadurch verändern lassen. Schenke uns eine gesegnete Stunde. Amen.
Amen.
Ja, das Schriftwort heute ist sehr kurz, und zwar aus Hebräer 11, den Vers 30. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Es ist nicht einfach, 7 Tage, um eine befestigte Stadt zu ziehen. Man muss ja gewärtig sein, dass sie einen Ausfall machen und ihrerseits angreifen. Und im Gehorsam dann 7 Tage, 6 Tage, es rührt sich nicht, nichts. Und dann fallen die Mauern ein. Das ist Gottvertrauen. Auf sein Wort hin. Wir wollen beten. Entschuldigung, haben wir ja. Ich bin ja singen. Das Lied 266, alle 3 Verse.
Thank you.
Es ist schön, wieder unter euch zu sein. Ich freue mich jedes Mal. Das ist nun schon so viele Jahre und wir sind so verbunden. Das ist einfach großartig. Schön, unter euch zu sein. Die gute Nachricht, ich habe sowohl meine Bibel als auch meine Unterlagen mit dabei. Es wäre schlimmer gewesen, lieber Hans, wenn ich sie vergessen hätte, dann wäre es etwas schwieriger geworden. So ist das nicht ganz so schlimm. Ich habe heute mit euch das Thema Jericho. Ich dachte mir, heute sind Städtereisen ja sehr beliebt. Und ich wollte diesen Trend einfach mal nutzen und mit euch eine kleine Reise in eine biblische Stadt mit großer Geschichte machen. Und damit meine ich jetzt eben ausnahmsweise einmal nicht Jerusalem, sondern Jericho. Ich möchte euch heute mit nach Jericho nehmen und dort auf den Spuren der Heilsgeschichte Gottes dem nachspüren, was Gott damals getan hat und heute noch tun will. Jericho ist die erste Stadt, die von Israel bei der Landnahme unter Josua erobert wurde. Und Jericho ist auch die erste Stadt, die das israelische Militär 1967 im Sechstagekrieg erobert hat. Und Jericho ist auch die erste Stadt, die Israel 1994 aufgrund der Verträge von Oslo unter Rabin an die palästinensische Autonomiebehörde wieder zurückgegeben hat. Also allein diese Fakten zeigen mir schon, dass es mit Jericho etwas Besonderes auf sich hat. Durch ihre Lage im Jordangraben ist Jericho die tiefstgelegenste Stadt der Welt und sie gilt auch als die älteste Stadtgründung der Welt, die wir überhaupt haben. Da streiten sie sich aber noch so ein bisschen mit Damaskus. Ja, das liegt dann am Ende daran, wie man Stadt definiert, wie viele Mauern müssen stehen, damit das dann schon eine Stadt ist. Da streiten die sich drum. Aber heute haben wir das Thema Jericho. Da schlagen wir uns ganz auf die Seite von Jericho und sagen, Jericho ist die älteste Stadtgründung der Welt. Das ist schon was. Jericho lag nur eine Tagesreise von Jerusalem entfernt und war für jüdische Pilger die letzte Station vor dem beschwerlichen Anstieg nach Jerusalem. Jericho wird sehr häufig in der Bibel erwähnt, im Alten und im Neuen Testament. Und wir fangen jetzt einfach mal mit Jericho im Alten Testament an und sehen dann mal, wie weit uns die Beine heute Abend tragen. Das erste Mal lesen wir von Jericho im Vorfeld der Landnahme. Israel lagert noch am Ostufer des Jordan und die Bibel sagt ausdrücklich gegenüber von Jericho. Also die ganze Geschichte ab diesem Moment wird immer wieder geografisch in Bezug zu Jericho gesetzt. Das ist ganz faszinierend festzustellen. Gegenüber von Jericho oder dann direkt nebenöstlich von Jericho, immer ist das der Bezugspunkt. Hier sind sie endlich angekommen. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung lagern sie am Ostufer des Jordan und stehen unmittelbar davor, jetzt endlich in das verheißene Land einzuziehen. Israel lagert in den Ebenen Moabs in Schittim. Und der gesamte biblische Bericht von der Sache mit Bileam in 4. Mose 22 bis zur Überquerung des Jordan in Josua 3, Vers 1 spielt sich dort in Schittim ab, gegenüber von Jericho. Das war etwas, was mir vorher auch gar nicht so bewusst ist. Von 4. Mose 22 bis Josua 3, 1 immer derselbe Lagerplatz und Standort, dort bei Schittim gegenüber von Jericho. Also von der Sache mit Bileam bis dann zum Einzug ins verheißene Land bei der Überquerung des Jordan. Alles derselbe Ort gegenüber von Jericho. Und hier berichtet uns die Bibel als allererstes von dem Auftrag des Moabiterkönigs Balak an den Propheten Bileam, Israel zu verfluchen. Der Balak hatte gemerkt, also mit Waffengewalt kommt man gegen dieses Volk und seinen Gott nicht an. Die sind nicht einfach so von außen zu besiegen, wie man andere besiegen könnte. Wenn man dieses Volk Israel besiegen will, dann muss man irgendwie in die Beziehung auf geistig-geistlicher Ebene eindringen, die zwischen ihnen und Gott besteht. Und deshalb brauche ich nicht noch mehr Soldaten, sondern ich brauche einen Propheten, der dieses Volk Israel verflucht. Im Übrigen hat im weiteren Verlauf der Geschichte, nur als Randnotiz, Bileam auch genau diesen Ansatz gewählt. Später, als diese Geschichte, die ich jetzt erzählen will, schon lange vorbei ist, da hat Bileam nämlich dem Balak noch einen Rat gegeben, weil ja nun alles andere, wie wir sehen werden, nicht funktioniert hat. Und hat gesagt, hol dir doch einfach die moabitischen Frauen und schick die den Israeliten hin. Damit wirst du sie zu Fall bringen. Die Frauen werden dann sie zur Hurerei und auch zum Götzendienst verführen. Und dann fällt dieses Volk. Dann kannst du sie bekommen. Also der hat ja etwas begriffen davon, dass man und wie man auf geistlicher Ebene die Beziehung zu Gott unterminieren muss, wenn man überhaupt Sieg über dieses Volk Gottes haben will. Aber hier stehen wir jetzt noch ganz am Anfang der Geschichte. Der Balak, der Moabiterkönig, schickt eine Abordnung mit viel Geld zu Bileam. Der ist bekannt, der hat Vollmacht, bei dem passiert was, wenn er was sagt. Komm bitte und verfluche mir das Volk Israel. Wir lesen dort in 4. Mose 22, dass Bileam jetzt etwas macht, was ich sehr vorbildlich finde. Er sagt, da muss ich erst mal eine Nacht drüber schlafen und Gott fragen. Also das ist großartig. Das ist etwas, das möchte ich von Bileam lernen. Wenn ich vor Entscheidungen stehe, zu sagen, okay, jetzt wird eine Nacht drüber geschlafen und dann wird mit Gott drüber gesprochen. Und nicht einfach nur so losstürmen. Und dann redet Gott und sagt, nein, du sollst nicht mit ihnen ziehen, denn dieses Volk ist gesegnet. Es ist von mir gesegnet und deshalb kannst du es nicht verfluchen. Ziehe nicht hin. Und Bileam gibt diese Nachricht weiter, die Abordnung zieht ab. Und dann ist der Balak der Überzeugung, das hat wahrscheinlich daran gelegen, dass ich einfach nicht genug Geld mitgeschickt habe und die Leute noch zu niederrangig waren. Jetzt schickt er also nochmal eine höherrangige Abordnung mit viel Geld. Und zweiter Versuch, Bileam, komm, verfluche mir Israel. Und jetzt ist es interessant, an dieser Stelle vollzieht sich jetzt in der Geschichte Bileams ein innerer Bruch. Gott hatte zu Bileam klar geredet, ziehe nicht mit, dieses Volk ist von mir gesegnet. Und wir lesen im 2. Petrusbrief, in 2. Petrus Kapitel 2, die Verse 15 bis 16, dass der Bileam aber den Lohn der Ungerechtigkeit in seinem Herzen liebte. Das heißt, er hat zwar gesagt, nein, ich komme nicht mit, Gott hat gesagt, nein, aber das hat ihm keine Ruhe gelassen. Das hat in ihm weitergebohrt. Er wollte zutiefst eigentlich doch. Und er wollte die Ehre und er wollte das Geld. Und aus diesem Grund sagt er jetzt, wo diese Abordnung zum zweiten Mal kommt, nicht einfach nein. Ihr braucht gar nicht erst von den Pferden und von den Eseln runter und übernachten braucht ihr heute ja auch nicht. Gott hat klar geredet. Ihr könnt gleich wieder gehen. Das macht er nicht. Er sagt, gut, kommt rein, schlaft wieder, ich werde einfach nochmal mit Gott reden, nochmal fragen. Und in der Bibel wird klar, dass das ein Fragen war, was eben nicht aufrichtiges Suchen des Willens Gottes bedeutete. Den kannte er eigentlich schon. Sondern er hat jetzt auf eine fromm getarnte Art und Weise versucht, diese Entscheidung, die Gott schon mal klar verkündet hatte, doch irgendwie, ohne dass das zu sehr nach ungehorsam aussieht, zu umsegeln. Und deshalb sagt er, noch eine Nacht überschlafen, ich rede nochmal mit Gott. Aber er wollte etwas Bestimmtes hören. Und dann lesen wir, ganz erstaunlich, dass Gott sagte, okay, dann zieh mit ihm mit. Ach, hat Gott jetzt seine Meinung geändert? Dann zieht er am nächsten Morgen los und dann lesen wir, und der Zorn Gottes entbrannte wieder Bileam. Als ich das gelesen habe, dachte ich, na Herr, du hast doch gesagt, er soll gehen. Er darf gehen. Warum bist du jetzt zornig über ihn? Und dann ist mir klar geworden, Gott hatte klar geredet. Das erste Nein Gottes, das war der Wille seines Herzens. Das war das, was Gott wollte. Und das zweite, wo er dann sagt, gut, dann zieh. Das war seine Zulassung. Das war das, wo er Bileam den Weg gehen lässt, den Bileam in seinem Herzen eigentlich die ganze Zeit gehen wollte. Und das lesen wir in der Bibel immer wieder. Im Römer 1 steht das unter der großen Überschrift dahingegeben. Dass Gott Menschen ihren eigenen Weg gehen lässt. Dass Menschen ihren eigenen Willen leben können. Dass Gott sagt, ihr wollt, bitte, dann geht. Lebt euren Willen. Und das ist etwas, was vom Schlimmsten überhaupt ist, wenn Gott Menschen ihre eigenen selbstgewählten Wege gehen lässt. Das tut Gott hier. Er lässt den Bileam den Weg gehen, den er zutiefst gehen wollte. Und zugleich, und das ist wieder typisch Gott, zugleich kommt auf der geheimen, verborgenen Willensebene Gottes jetzt noch ein geheimer Heilsplan zum Tragen. Dass Gott nämlich diesen Ungehorsams-Eigenmachtsweg dieses Bileam wieder dafür benutzt, weil er im Hinterkopf hat, dieser Bileam soll Israel segnen. Ich möchte, dass er ihn segnet. Und dann kommt es ja auch zu einer großen Messias-Offenbarung im Rahmen von diesem Stern, der aufgeht aus Juda. Also da kommt es jetzt zur herrlichen Gottes-Offenbarung. Alles aus diesem Hintergrund, dass Gott Bileam seinen Weg gehen lässt. Darum also, und der Zorn des Herrn entbrannte wieder Bileam. Und jetzt zieht der Bileam los und er reitet auf seinem Esel. Und dann heißt es, und der Engel des Herrn stellte sich Bileam in den Weg. Und an dieser Stelle passiert etwas Erstaunliches, nämlich der Esel erweist sich als klüger denn der Prophet. Der Esel hat einen Blick für die unsichtbare Welt, der Prophet nicht. Der giert nur aus Geld. Und der Esel biegt also von diesem freien, offenen Weg rechts ab über Stock und Stein übers Feld. Und Bileam flucht und schlägt ein und bringt den Esel wieder auf den Weg zurück. Und dann wird dieser zu Anfang noch sehr breite Weg, er wird schmaler. Und jetzt geht er mit einmal durch einen Weinberg. Da ist rechts eine Mauer und links eine Mauer. Und da steht in dieser Verengung wieder der Engel des Herrn. Er stellt sich Bileam in den Weg. Der Esel kann wegen der Mauer diesmal nicht rechts oder links übers Feld. Aber er drückt sich an der Mauer entlang vorbei. Bileam schreit auch vor Schmerzen, denn sein Bein wird in der Mauer eingeklemmt. Und er schimpft und flucht über den Esel. Das geht weiter. Und dann lesen wir, der Weg wird nochmal enger. So eng, dass hier wirklich kein Platz mehr war, um rechts und links an einem Engel vorbeizukommen. Und dann lesen wir, und der Engel des Herrn stellte sich ihm wieder in den Weg. Und der Esel weiß sich nicht mehr zu helfen, der haut sich einfach auf den Boden, legt sich hin. Und Bileam rastet aus, weil er einfach nicht erkennt, dass Gott sich ihm in den Weg stellt. Der Prophet ist blind für das in den Weg stellen Gottes. Er schimpft nur auf den Esel. Dabei ist er selbst der Esel. Und sind wir aber nicht oft genauso wie dieser Biliam? Gott stellt sich uns auch in den Weg, mehrfach. Er führt unseren Weg immer enger, bis uns ein Ausweichen immer schwerer wird. Und wir? Wir schimpfen auf unseren Esel. Wir schimpfen auf bestimmte Menschen oder bestimmte Situationen und erkennen nicht, dass Gott selbst sich uns in den Weg stellt. Gott spricht hier in 4. Mose 22, Vers 32 durch den Engel des Herrn: Siehe, ich selbst, für mich ein verborgener Hinweis darauf, dass auch hier der Engel des Herrn wieder Jesus in einer Präinkarnation ist. Siehe, ich selbst bin ausgegangen, um dir entgegenzutreten. Schlimm, böse, Gott tritt uns entgegen. Selbst das Entgegentreten Gottes entspringt noch seiner Gnade und Liebe. Denn der Weg, auf dem du gehst, stürzt dich ins Verderben vor mir. Aha. Dann ist das also wirklich eine liebevolle Gnade Gottes, wenn er sich uns manchmal in unseren Weg stellt. Und wir schimpfen, wir sind traurig, ärgerlich, wir fühlen uns von Gott verlassen und sehen nicht, dass es die Gnade und Liebe Gottes ist, der sich uns in den Weg stellt. Weil er weiß, der Weg, den du hier gehen willst, der stürzt dich ins Verderben vor mir. Das ist der Grund, warum sich Gott uns in den Weg stellt. Hören wir es auf zu schimpfen, um uns zu schlagen, und sprechen wir lieber mit Biliam. 4. Mose 22, Vers 34. Ich habe gesündigt, denn ich habe nicht erkannt, dass du mir auf dem Weg entgegentratest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, dann will ich umkehren. Bin heute auf dem Flughafen in München gelandet, hatte dann mein Handgepäck und trete raus, sehe Hans, der da schon steht, und dann habe ich noch eine Schranke. Die muss ich noch überwinden. Und auf dieser Schranke steht: Umkehr verboten. Umkehr verboten. Damit wollten die sagen, wenn du hier raus bist, dann kannst du in diesen Sicherheitsbereich nicht einfach zurück. Aber ich fand es interessant, dass doch hier stand: Umkehr verboten. Also dieses richtig unchristliches Schild. Ganz, ganz das Gegenteil. Umkehr ist nötig, geboten. Aber wie? Auch für uns. Wenn wir einmal in unserem Leben grundsätzlich umgekehrt sind, ist es großartig. Wir sind jetzt auf diesem schmalen Weg, auf seinem Weg zu ihm hin unterwegs, weil wir umgekehrt sind. Großartig. Aber wie oft schlagen wir uns doch noch rechts und links in die Büsche? Wie oft nehmen wir dann doch wieder einen Abzweig unseres Eigenwillens? Und dann gilt es auch für Christen, für Gotteskinder, für Heilige und Geliebte, immer wieder neu umzukehren. Von den eigenen falschen Wegen, da wo wir falsch abgebogen sind, wo wir uns verrannt haben, umzukehren. Das ist nicht nur etwas, was am Anfang einmal geschieht. Immer wieder neu. Sind wir bereit, umzukehren, wenn Gott uns auf unserem Weg so entgegentritt, oder setzen wir das dann durch? Wir lesen dann weiter davon, wie Gott es Biliam nicht gestattet, sein Volk zu verfluchen. Biliam darf zwar weiterziehen, aber jetzt ausdrücklich nicht, um Israel zu verfluchen, sondern um es zu segnen. Wir lesen in 5. Mose 23, Vers 6, in dieser großen Abschiedsrede, in diesem Vermächtnis des Mose, als der nochmal den Rückblick auf diese Geschichte dem Volk in Erinnerung ruft: Aber der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Biliam hören. Und der Herr, dein Gott, wandelte dir den Fluch in Segen um. Denn der Herr, dein Gott, hatte dich lieb. Wunderbar. Gott ist ein Gott, der Fluch in Segen umwandelt. Man könnte geradezu sagen, das ist Gottes liebstes Geschäft, Fluch in Segen umzuwandeln. Und so muss Biliam jetzt Israel dreimal segnen, anstatt es zu verfluchen. Balak, sein Auftraggeber, der ist völlig von der Rolle. Dem bringt das natürlich auf, da hat er den extra angekarrt und jetzt segnet der immer. Und jetzt macht der Balak etwas, was ich zu Beginn gar nicht verstanden habe. Er nimmt den Biliam und stellt ihn immer wieder auf einen anderen Berg mit einer anderen Perspektive auf das Volk Gottes. Und da dachte ich, was soll das? Nein, nein. Er vollzieht einen Perspektivwechsel. Er hofft sich, wenn er jetzt Israel von einer anderen Seite aus und einer anderen Perspektive sieht, dann könnte das zum Fluchen führen. Und so versucht der Teufel, auch uns immer wieder in einen Blickwinkel auf Israel zu bringen, der in uns Fluch statt Segen hervorbringen soll. Und es findet sich ganz bestimmt manch ein menschlicher Blickwinkel auf Israel, der Fluch statt Segen begründen könnte. Israel ist heute noch das Israel dem Fleische nach. Hat riesig hohe Abtreibungsraten. Tel Aviv, Hauptstadt der Homosexualität. Du könntest jetzt ganz viel bringen, wo du siehst, nein, es ist Gottes auserwähltes Volk, aber es ist noch das verstockte, das verblendete Israel, das Israel dem Fleische nach. Die machen noch nicht alles richtig. Und denk daran, wie Paulus auch immer wieder über sein eigenes Volk, bei aller Liebe zum Volk, doch auch sehr klar über das Volk gesprochen hat. Also es geht nicht darum, dass wir Israel gegenüber so eine menschlich-fleischliche Liebe entwickeln, die nichts Falsches sieht und alles immer nur schönreden will, das ist ja Volk Gottes. Nein, 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 nein. Als wir mit Rainer eine Israel-Reise geführt haben, da haben die seinen schönen Teekocher am Wickel gehabt. Wer Rainer kennt, weiß, er trinkt gern und viel Tee und hat also auch nach Israel seinen schönen Teekocher mit. Und der hat unten eben so eine eingebaute elektronische Spirale. Dann haben die seinen Koffer auf den Kopf gestellt und haben von ihm erwartet, dass er dieses Gerät auseinanderbaut. Die Grenze. Und die haben ihn da wirklich, also 2 Stunden, gezwiebelt mit diesem Ding. Ich habe Rainer selten so erlebt. Er kam zurück von dieser Kontrolle. Ich habe es immer beobachtet von etwas weiter mit puderrotem Kopf. Und er sagte, wenn Gott dieses Volk nicht so lieben würde. Und das erlebt man da, wenn du da mit den Juden an einem Buffet bist, dann spielen die da 6-Tage-Krieg. Die hauen dich weg mit den Ellbogen. Wenn du da mit dem Auto unterwegs bist, sei froh, wenn du das überlebst. Das ist richtig gefährlich, da Autos zu fahren. Die fahren extrem rücksichtslos. Das ist ein Volk, das permanent im Überlebenskampf jetzt stand. Und das merkt man bis ans Buffet. Also fleischlich gäb's viele gute Gründe, über Israel zu fluchen, statt es zu segnen. Und das versucht Biliam hier. Aber Gott sagt, nein, nein, segne. Denn es geht nicht um menschliche Blickwinkel auf Israel, sondern um den Blickwinkel Gottes. Und das ist der Blickwinkel der Liebe. Denn Jahwe, dein Gott, hat dich lieb. Das ist der Grund, warum Gott das tut. Deshalb wandelt Gott für sein Volk Israel Fluch in Segen. Aufgrund seiner Liebe. Und das tut er eben nicht nur bei Israel, sondern das geschieht auch in unserem Leben immer wieder. Immer wieder verwandelt Gott auch in unserem Leben Fluch in Segen. Josef sagt es so schön in 1. Mose 50, 20. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. So verwandelt Gott Fluch in Segen. Und denkt an das Kreuz. Das ist die fluchwürdigste Tat der Geschichte. Der Mensch kreuzigt seinen Gott. Es gibt keine fluchwürdigere Tat, die auf diesem Globus eh stattgefunden hätte. Und Gott nimmt diese absolut schlimmste Sünde des Menschen, die durch nichts überboten werden kann, und macht sie zur Grundlage seines Heils für seine gesamte Schöpfung. Wow. Er wandelt Fluch in Segen. So ist Gott. Anbetungswürdig. Und das alles offenbart Gott anbruchhaft schon hier gegenüber von Jericho. Und noch etwas Anbetungswürdiges geschieht hier gegenüber von Jericho. Wir lesen von diesem ergreifenden Moment, wo Mose vom Berg Nebo aus einen Blick in das verheißene Land werfen, aber das Volk nicht hineinführen darf. Warum? Weil er einmal daneben gehauen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, als er auf den Felsen schlug. Einmal daneben gehauen. Und schon, du kannst mein Volk nicht ins verheißene Land führen. Und das hat mir für Mose immer unheimlich leid getan. Das war nett von mir, aber überflüssig. Denn die Geschichte von Mose, die endet doch nicht auf dem Berg Nebo. Wir finden Mose später auf dem Berg der Verklärung im Gespräch mit unserem Herrn. Dort besprechen Mose und Elia mit Jesus seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Also Mose ist dabei, wenn Jesus in ein viel größeres Land der Verheißung hineinführt. Der Berg Nebo gegenüber von Jericho bedeutet für Mose nicht das Ende. Doch das Eigentliche dieses schmerzvollen Geschehens liegt in seiner tiefen symbolischen Bedeutung. Mose ist der Repräsentant des Gesetzes. Und das ist die Botschaft. Mose als Vertreter des Gesetzes konnte das Volk nicht in das verheißene Land bringen. Dies konnte nur Joshua, Jesus. Immer derselbe Name. Joshua, der Nachfolger von Mose, ist also nicht nur dem Namen, sondern auch der Funktion nach ein Typus, ein prophetisches Vorbild auf Jesus. Nicht das Gesetz kann uns in das verheißene Land führen, das kann nur Jesus. Der eine Fehltritt des Mose reichte aus, um ihn nach dem Gesetz vom Einzug in das verheißene Land auszuschließen. Ist das ungerecht? Also, jetzt stell dir vor, das kann ich mir ganz gut vorstellen, du hast als Richter vor dir jemand, der hat gerade jemand umgebracht. Und jetzt steht er vor dir und sagt, Herr Richter, nun seien Sie doch nicht so kleinlich. Millionen von Menschen habe ich leben lassen. Bitte um Freispruch. Nein. Die eine Schuld muss gesühnt werden. Und das können wir nicht aufrechnen gegen irgendwas Gutes, was wir noch gemacht haben. Das ist die Klarheit und die Schärfe des Gesetzes. Und darum kann das Gesetz uns niemals erlösen. Das Gesetz zeigt uns den Willen Gottes. Aber es kann uns nie die Kraft schenken, diesen Willen zu erfüllen. Und kann uns nie in das verheißene Land führen. Das Gesetz lässt uns die Verheißung immer nur von Ferne schauen. Aber es kann uns nicht in das Heil Gottes hineinbringen. Und deshalb darf Mose das Volk Israel nicht in das verheißene Land führen. Vordergründig, weil er Gott ungehorsam war. Hintergründig, weil Gott hierdurch uns allen klar machen möchte, dass nur Jesus in das Heil Gottes hineinführen kann. Also, selbst der Schmerz kraftvolle Ausschluss des Mose vom verheißenen Land ist eigentlich pures Evangelium für uns alle. Und das alles offenbart Gott anbruchhaft schon hier gegenüber von Jericho. Jericho lag nahe an einer Furt über den Jordan und hatte deshalb eine wichtige strategische Bedeutung. Für Israel war Jericho der Schlüssel zu Kanaan. Die Bibel beschreibt die Einnahme der Stadt detaillierter als alle anderen Eroberungen. Wir lesen in Josua 2 von einer ganz besonderen Einwohnerin von Jericho, von der Prostituierten Rahab. Und was wir von ihr lesen, ist faszinierend. Josua 2, Vers 9. Da sagt sie zu den beiden Kundschaftern, die sie vor dem König von Jericho versteckt: Ich habe erkannt, dass Jahwe euch das Land gegeben hat. Das finde ich stark. Da ist eine Prostituierte mitten in Jericho. Und dann kommen diese beiden israelischen Kundschafter und unter Einsatz ihres Lebens versteckt sie die bei sich. Und der Grund dafür: Ich habe erkannt, dass Jahwe euch das Land gegeben hat. Sie akzeptiert als Bewohnerin Jerichos diese souveräne Entscheidung Gottes. Und damit hat diese nicht-jüdische Prostituierte von Jericho den meisten Politikern unserer Tage viel voraus. Es ist Gottes souveräne Entscheidung. Sein Volk, sein Land, er Gott. Und er gibt sein Land, seinem Volk, seine Entscheidung. Es gehört ihm, er ist der Eigentümer. Er kann damit verfahren, wie er will. Wir lesen weiter in Josua 2, Vers 18 von dieser Schnur aus karmesinrotem Faden, die Rahab jetzt in das Fenster ihres Hauses bindet, um vor dem Gericht bewahrt zu bleiben. Und diese Schnur aus karmesinrotem Faden steht symbolisch für das Blut Jesu. Erinnert an das Blut an den Türpfosten beim Auszug aus Ägypten. Jetzt kommt das Gericht über Jericho. Und ein Haus, eine Familie bleibt von diesem Gericht verschont. Im Zeichen der Schnur aus karmesinrotem Faden. Im Zeichen des Kreuzes Jesu. Und so werden auch wir vor dem kommenden Zorn. Ja, es kommt Gottes Zorn, Gottes Gericht. Und Paulus sagt, dass wir auf Jesus warten, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Doch die Gnade Gottes mit dieser Rahab geht noch weiter als nur diese Errettung. Rahab heiratet einen Juden und bekommt mit ihm ein Kind. Und dieses Kind heißt, wo seid ihr Bibelkenner? Boas. Richtig, wer immer es gesagt hat, 100 Punkte. Boas. Rahab heiratet diese Prostituiert aus Jericho, heiratet, kriegt ein Kind aus Boas. Und Boas kennen wir aus der Ruth-Geschichte. Boas und Ruth bekommen einen Urenkel. Und das ist der David. Und aus dem Geschlecht Davids kommt irgendwann Jesus. Ist das stark? Wie Gott das führt, wie Gott eine nicht-jüdische Prostituierte einbaut und zu einer Stammmutter Jesu macht? Das ist Gnade Gottes. Also da darfst du mal auch in einer nicht-charismatischen Gemeinde mal laut Halleluja sagen. Das ist Gnade Gottes. Wunderbar. Und das alles offenbart Gott hier in Jericho. Wir lesen dann in Josua 5, Vers 10, wie Israel nach der wundersamen Durchquerung des Jordan jetzt in den Steppen von Jericho lagert, direkt neben Jericho, an der Ostgrenze, in Gilgal. Gilgal. Und dort in Gilgal beschneiden sie die ganze Generation von Männern, die in diesen 40 Jahren Wüstenwanderung nicht beschnitten worden sind. Und Gott sagt, dass damit die Schande Ägyptens von ihnen abgewälzt wurde. Und deshalb nannte man diesen Ort dort Gilgal, das heißt Abwälzung. Und sie feiern dort in Gilgal das erste Mal im verheißenen Land das Passafest. Das erste Passafest in ihrer neuen Heimat in Gilgal. Und damit ist klar, Gilgal steht symbolisch für Golgatha. So wie Gilgal für Israel die erste Station bei der Inbesitznahme des verheißenen Landes war, so ist Golgatha auch für uns immer die erste Station in Gottes Heil und Gottes Reich, der Startpunkt des neuen Lebens mit Gott. Hier in Gilgal, in Golgatha, wälzt Gott unsere Schande, unsere Sünde, unsere Schuld ab auf seinen Sohn. Hier wird das wahre Passahlamm geschlachtet. Ich finde das faszinierend, wie das alles zusammenhängt in der Bibel. Gilgal, Passafest, Abwälzung. Schon 1400 Jahre, bevor Christus kommt. Alles prophetisch im Alten Testament angelegt. Ich brauche keine Beweise mehr dafür, dass die Bibel vom Heiligen Geist inspiriertes Wort Gottes ist. Das springt einen überall an. Und damit kommen wir zur Eroberung von Jericho. Wir lesen in Josua 6 von einer ganz erstaunlichen Eroberungsstrategie. Und ich bin ja dankbar, dass Hans seine Unterlagen vergessen hatte. Das wäre ja wahrscheinlich sonst richtig ausführlich geworden hier, was er schon ohne Unterlagen gebracht hat. Geht doch genau in die Richtung, die mich auch fasziniert hat. Auf Befehl Gottes soll Israel mit der Bundeslade Jerichos Mauern 6 Tage lang jeweils einmal umziehen. Und am 7. Tag 7-mal. Und sie sprechen dabei kein Wort. Habt ihr Fantasie? Könnt ihr euch das vorstellen? Stellt euch mal auf die Mauern von Jericho. Kein Wort. Du hörst nur das Klirren der Rüstung. Und ab und zu mal die Schofarhörner, die geblasen werden sollten. Gespenstisch. Und die vom Volk Gottes? Was mögen die gedacht haben? Josua ist jetzt ihr neuer Anführer. Nun schauen wir mal, was der für eine tolle Militärstrategie hat. Ja, lass uns einfach mal rumziehen. Ich glaube, die haben einige Diskussionsbedarf gehabt miteinander. Was ist denn das für eine Strategie? Und dann ziehst du den ersten Tag, den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten und dann immer klammheimlich dieser Blick zur Mauer. Tut sich schon was? Ist schon was zu sehen? Und am 7. Tag, eine Runde, 2 Runden, 3 Runden, die 6. Runde. Also, da ist doch nichts zu sehen, absolut nichts. Komm, hören wir auf mit dem Unsinn. 7. Runde. Und dann brechen die Mauern von Jericho zusammen. Die Mauern fallen erst am 7. Tag bei der 7. Umrundung keine Minute früher. Die Botschaft? Bei Gott hat alles Zeit und Stunde. Und so muss auch unser Glaube lernen, auf Gottes Stunde zu warten. Und so müssen auch wir lernen, manchmal in unserem Leben ein paar sinnlos scheinende Runden zu drehen. Ich denke, das kennt doch jeder von uns. Dass wir an bestimmten Stellen unseres Lebens irgendwie den Eindruck haben, wie oft drehen wir eigentlich hier schon diese Runde? Ja. Manchmal erwartet von Gott von uns im Vertrauen auf ihn ein paar scheinbar sinnlose Runden zu drehen. Und dann denken wir daran, wenn es das nächste Mal in unserem Leben wieder so ist, wie steht es hier in Hebräer 11,30? Durch Glauben, durch dieses Vertrauen fielen die Mauern Jerichos, aber erst nachdem sie sieben Tage umzogen worden sind. Keinen Tag weniger, wenn Gottes Zeit gekommen ist. Und deshalb sehen wir in der Bibel überall, das fängt bei Abraham an, fängt bei Abraham an, geht über Mose und wie du sie alle nennen willst, David. Überall, die Leute Gottes mussten immer was vor allem? Warten. Das habe ich mittlerweile fast den Eindruck, ist eine Kernkompetenz, die Gott seinen Leuten beibringen möchte. Warten. Im Vertrauen warten auf das Eingreifen, auf die Stunde, auf die Zeit Gottes. Und das passt uns allen nicht. Müssen wir alle lernen, immer wieder neu. 1400 Jahre später kommt Jesus nach Jericho. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat Jesus ja bereits diesen circa siebenstündigen Weg zwischen Jericho und Jerusalem zum Rahmen seiner Erzählung gemacht. Auf diesem Weg zogen viele Juden zu den Wallfahrtsfesten von Jericho hinauf nach Jerusalem. Zum Passafest. Bei Jericho hat Israel einst in Gilgal dieses erste Passafest gefeiert im verheißenen Land. Und jetzt zieht Jesus von Jericho hinauf nach Jerusalem, um dort als das wahre Passalam geschlachtet zu werden. Wir lesen, kurz vor Jericho kündigt er seinen Jüngern zum dritten Mal sein Leiden, Sterben und Auferstehen an. Doch wir lesen in Lukas 18, Vers 34, sie verstanden nichts von diesen Worten und diese Rede war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Kurz, sie waren blind für das, was Jesus ihnen zeigen wollte. Und genau aus diesem Grund schließt sich jetzt unmittelbar im nächsten Vers die Heilung des Blinden an. Das ist eben kein Zufall, dass ausgerechnet jetzt, wo die Jünger dastehen und sagen, versteh kein Wort, dieser Blinde da an der Straße sitzt. Denn in diesem Moment verkörpert er die Blindheit der Jünger, die Blindheit Israels, die Blindheit dieser Welt und oft genug auch unsere Blindheit. Gerade für die Kreuzeswege Jesu. Und Jesus und das Lukas-Evangelium machen dadurch deutlich, durch diese Überleitung direkt auf die Heilung des Blinden, es gibt eben nicht nur eine körperliche Blindheit, sondern es gibt eine viel schlimmere Blindheit, die geistliche, die Blindheit des Herzens, des Geistes. Jesus hat ein klares Ziel, Jerusalem. Seine Gedanken sind schon bei dem, was ihm jetzt bevorsteht. Es geht um so viel. Er ist fokussiert. Darum hat er es den Jüngern ja gerade gesagt. Und dennoch, als Jesus den Hilferuf des Blinden hört, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Übrigens, der Ausdruck Sohn Davids ist schon ein Glaubensbekenntnis. Denn das ist der Ausdruck für den Messias. Sohn Davids. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Da lesen wir, und Jesus blieb stehen. Dann wirst du sagen, was ist denn so Großes daran, wenn Jesus stehen bleibt? Also ich habe mir das in meiner Bibel dick unterstrichen, weil ich das faszinierend finde, dass unser Herr dieses große Heilswerk im Blick hat, ganz darauf eingestellt ist und trotzdem, dieser Einzelne, dieser Blinde, ihm so wichtig ist, dass er stehen bleibt und sich dem zuwendet. Was für eine Liebe unseres Herrn wird hier deutlich. Und Jesus fragt ihn ganz konkret, was willst du, dass ich dir tun soll? Und wieder stehe ich da und denke, Herr, das kann man auch wissen, ohne zu fragen. Na klar, der will wieder sehen können. Und trotzdem steht der Herr da und sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Unser Herr möchte, dass wir ihm im Gebet konkret das sagen, was uns betrifft, worum es uns geht, was uns wichtig ist, was uns auf dem Herzen liegt. Natürlich könnten wir vor ihn hintreten und sagen, Herr, du weißt ja alles, danke, Amen. Aber was ist denn das für eine Beziehung? Gott möchte, dass wir ausdrücken, aussprechen, was uns auf dem Herzen liegt. Das gilt für die Sünde, denn im Aussprechen der Sünde liegt das Bekenntnis und der Anfang der Befreiung von der Sünde. Darum soll es bekannt, ausgesprochen werden und nicht einfach nur so gesagt, danke, dass du dafür gestorben bist. Aussprechen, bekennen, ist wichtig. In der Lösung, in der Reinigung. Und hier auch, in der Beziehung, im Gebet. Was willst du, dass ich dir tun soll? Sag's bitte konkret. Herr, dass meine Augen geöffnet werden. So konkret ist Glaube. Und dann lesen wir in Matthäus 20, 34, Jesus aber innerlich bewegt, rührte seine Augen an. Machen wir uns doch diesen blinden Glauben des Blinden von Jericho zu eigen. Herr, mit Psalm 119, Vers 18, öffne meine Augen, damit ich die Wunder schaue in deinem Gesetz. Manchmal stehe ich vor der Bibel und denke, ja, das ist ja wie die Leute in Sodom, da laufe ich drum rum und finde immer den Eingang nicht. Und manchmal schlage ich sie auf und wow, Herrlichkeiten, die sich auftun. Wir können uns die Offenbarung der Bibel nicht nehmen. Sie muss uns geschenkt werden. Und darum beten wir, Herr, öffne mir die Augen, dass ich die Wunder schaue in deinem Gesetz. Dass ich vor der Bibel nicht nur so sitze, sondern dass mir Welten, dass du mir darin aufgehst. Herr, öffne mir bitte die Augen, jetzt gerade wieder, wenn ich lese. Und Herr, öffne mir bitte auch die Augen für mich selbst. Für die falschen Bilder, die ich über mich selbst habe. Zeige mir, wie du mich siehst. Das ist manchmal nicht so erfreulich. Aber es ist wichtig, Herr, öffne mir die Augen für mich selbst. Herr, dass ich sehend werde, dass ich nicht mehr blind bin für dich, für dein Wort und auch nicht mehr blind für mich. Ich möchte nicht wissen, wie oft Geschwister in der Gemeinde unter uns leiden, unter mir leiden, wo ich blind bin für mich selber. Herr, öffne mir die Augen. Am Ende unserer kleinen biblischen Stadtreise durch Jericho wollen wir jetzt noch ganz kurz unter einem Maulbeerfeigenbaum stehen bleiben. So wie Jesus es auch tat. Also wenn man Israel, wenn man Jericho besucht, an diesem Maulbeerfeigenbaum kommt man nicht vorbei. Da hält der Bus, da steht man aus und dann guckt man sich den an. Natürlich ist es nicht der Baum, der es damals war, aber dann wird die Situation nachempfunden und das ist okay. Als Jesus durch Jericho zieht, möchte ihn der Zöllner Zachäus unbedingt sehen. Wir lesen in Lukas 19, Vers 3, er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte nicht, wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Wir sehen hier, wie die Menschen um Jesus herum anderen im Weg stehen können, die zu Jesus kommen wollen. Leute, das ist ein ernstes Wort. Und da habe ich mich schon manches Mal gefragt, dass wir als Gemeinde, wir als Gläubige und ich persönlich doch nicht mit meinem So-Sein und mit meinen Auftreten und Entscheidungen mit einmal Menschen im Weg stehe, die zu Jesus wollen. Das kann passieren. Das ist bis heute so. Doch das Tolle, Zachäus benutzt das nicht als Ausrede für sein Aufgeben. Zachäus sagt nicht, naja, wenn die Leute um Jesus so sind, dann kann mir dieser Jesus auch gestohlen bleiben. Er dreht nicht bitter und enttäuscht ab, weil die Menschen sich mit einmal vor diesen Jesus stellen. Das hätte er machen können. Aber das tut er nicht. Er lässt nicht locker, steigt voraus, steigt auf einen Maulbeerfeigenbaum. Und wir lesen in Lukas 19,5, da sah Jesus auf. Und er blickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und das soll der freudige Schlussakkord unserer Stadtreise durch Jericho sein. Zachäus gibt sich nicht mit der Rolle eines Beobachters zufrieden, sondern er steigt vom Baum herunter. Er lässt sich mit allen Konsequenzen voll auf diesen Jesus ein. Er beginnt aus Glauben zu leben, zu dienen, sich diesem Herrn zur Verfügung zu stellen. Und wisst ihr, es gibt im Raum der Gemeinde viel zu viele Menschen, die sich mit so einem Beobachterstatus zufrieden geben. Ich sehe das förmlich. Wir sitzen in der Gemeinde, da geht da mein Blick durch und dann sehe ich so die Einzelnen, wie sie auf ihren Bäumen sitzen. Die kommen, die gucken sich das Treiben in der Gemeinde so aus einer guten Distanz heraus an, haben hier mal eine kritische Bemerkung, was nicht gut läuft, aber sie bleiben auf ihrem Baum. Sie beobachten Gemeinde. Aber die lassen sich nicht darauf ein, herabzusteigen und sich mit allem, was sie sind und haben, Jesus in seiner Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Im Dienst, im Einbringen der ganzen Person. Sondern sie sitzen auf ihren Bäumen. Und das ist vielleicht das Letzte von dieser kleinen Stadtfahrt, die wir heute miteinander gemacht haben. Dass wir es doch machen, wie es Zachäus gemacht hat, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, als Beobachter auf unserem Baum sitzen zu bleiben. Jesus möchte einfach mehr in dir, durch dich sein. Es gibt mehr. Aber dazu müssen wir diese Distanz, diesen Beobachterstatus aufgeben. Dazu müssen wir von diesem sicheren Baum runtersteigen und uns mit Gedeih und Verderb Jesus auch in seiner Gemeinde mit all dem, was dann an Komplikationen kommen kann, überlassen. Und dazu lade ich euch herzlich ein, wer da noch auf dem Baum sitzen sollte, dem gilt das Wort, steig eilends herab. Und dann heißt es, er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und das ist es, wenn wir runterkommen von unseren Bäumen, wenn wir aus unserem reinen Beobachtungsstatus mal rauskommen, dann fängt die Freude an. Es gibt für mich nichts Schöneres, als im Dienst für Jesus zu stehen. Da fängt die Freude meines Lebens an. Nicht auf dem Baum. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, du kennst uns alle durch und durch. Du weißt auch, wer von uns vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat. Wer bitter ist, wer sich ein bisschen zurückgezogen hat, wer lieber auf den Baum gestiegen ist oder wer überhaupt erst so von außen dazukommt, auf den Baum steigt, sich erstmal alles ein bisschen anguckt. Ja, Herr, du rufst uns herunter von unseren Bäumen, ganz nah zu dir in deinen Dienst, in deine Nachfolge mit allem, was wir sind und haben. Und wir stehen da und bekennen dir immer wieder unsere Blindheit. Und können dich nur immer wieder neu bitten, ja Herr, öffne uns die Augen. Öffne uns die Augen, dass wir die Wunder schauen in deinem Wort. Öffne uns die Augen für dich, für deine Liebe, für dein Wesen, für deine Pläne. Aber öffne uns auch die Augen für uns selbst, dass wir uns nicht selbst betrügen, sondern erkennen, wie du uns siehst. Und Herr, wir danken dir, was du uns an Jericho alles zeigst, Herr, wie du aus einer Prostituierten eine Stammmutter deines Sohnes gemacht hast. Mit welcher Größe der Gnade du immer gewirkt hast. Wie du Fluch in Segen wandelst. Und Herr, wir wollen nicht töricht sein wie der Biliam, sondern merken, wenn du dich uns in den Weg stellst, und mach uns das klar, öffne uns auch da die Augen, dass wir sehen, an welcher Stelle du dich uns in den Weg stellst und dass wir dann nicht ausweichen und nicht versuchen, außenrum doch vorbeizukommen und nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen, sondern umkehren. Umkehren von eigenen falschen Wegen, von denen, die uns doch immer wieder nur ins Verderben führen. Herr, so danken wir dir dafür. Wir danken dir auch dafür, dass du dich uns in den Weg stellst. Und wir bitten dich herzlich, Herr, auch weiterhin für unser Leben. Stell dich uns bitte in den Weg, wenn wir auf Wegen sind, die nicht deine sind. Und führe uns auf rechter Straße, um deines Namens willen. Amen. Amen.
Es war jetzt naheliegend, dass mir durch den Kopf ging, dass es so nahe liegt, auch zu bitten, Gott möge dir eine Heilung schenken, aber so, wie es für dich gut ist. Aber wir dürfen ihn ja bitten, unseren Vater im Himmel. Wir wollen das Lied 118 aufschlagen und die vier Verse Strophen singen, Lied 118. Wünsche ich uns allen ein bewachtes Heimkommen und eine gute Nacht. Und wir treffen uns dann morgen früh wieder, soweit bis dahin nicht ein Ereignis eintritt, über das Holger morgen sprechen wird.